Jeder will ein zweiter Warren Buffett sein. Oder wie gesagt, bei uns hier wäre wahrscheinlich die Beate Sander das bessere Beispiel.
Nachhaltig zu leben ist für viele von uns heute ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags. Da fragt man sich doch, kann meine Bank eigentlich auch grün? Kann die auch wirklich nachhaltig mein Geld investieren? Da habe ich eine gute Nachricht für euch, denn dafür gibt es die Umweltbank, mit der wir die heutige Folge euch präsentieren dürfen. Schaut doch mal rein auf umweltbank.de/hermoney, denn die Umweltbank ist wirklich eine grüne Bank für deine Geldanlage. Sprich, du kriegst dort grünes Tagesgeld, grüne Fonds und grüne Anleihen. Das heißt, es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, das, was du im Alltag lebst, auch für deine Geldanlage umzusetzen. Die Umweltbank gibt dir auch eine Garantie darauf. Das heißt, wenn sie Projekte finanziert mit Krediten, dass das auch nur in Form von nachhaltigen Projekten passiert, wie zum Beispiel bei der Energiewende in Wind- oder Solaranlagen zum Beispiel. Also ich finde, das ist eine recht coole Sache und auch ein klares Statement, was dann eigentlich mit deinem Geld passiert. Und wenn es dir nicht egal ist, also mit welcher Bank du zusammenarbeitest, dann lohnt sich doch mal ein Blick auf umweltbank.de/hermoney. Du kannst also nicht nur deinen Alltag nachhaltig gestalten, sondern auch mit deinem Geld die Welt grüner und vielleicht auch ein Stückchen besser machen. Also schaut euch mal das Angebot an, umweltbank.de/hermoney. Ich heiße euch super herzlich willkommen zum Hermoney Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute geht's um ein Thema, das mir persönlich sehr wichtig ist, denn viele Anlegerinnen, die auf der Suche sind nach Rendite, gerade in diesem Niedrigzinsumfeld, fallen immer wieder auf unseriöse Werbung rein. Ob das jetzt Goldsparpläne, Direktinvestments sind, Gold, Containervermietung ist, also da gibt es eine Fülle von Beispielen. Und es gibt also auf dem sogenannten grauen Kapitalmarkt, so nennt sich dieser Bereich, immer wieder Betrugsfälle, die man auf den ersten Blick so gar nicht erkennen kann. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich habe heute wieder die liebe Corinna Ruppel bei mir. Sie ist Anwältin für Kapitalmarktrecht und engagiert sich besonders da auch als Verbraucheranwältin. Und wir wollen mal drüber reden, wie erkenne ich unseriöse Anbieter, die sich auf dem grauen Kapitalmarkt tummeln. Was ist überhaupt der graue Kapitalmarkt? Worauf sollte ich achten, wenn ich so eine Anlage erwerben möchte, die sich fast zu gut anhört, als wahr, um wahr zu sein? Und was kann ich dann auch tun, wenn ich merke, stimmt was nicht? Also zunächst mal ganz herzlich willkommen, liebe Corinna, hier bei uns in unserem Studio.
Herzlich willkommen, Ann.
Wir wollen heute mal über ein bisschen komplexes Thema sprechen, aber da umso wichtiger, dass man hinguckt, weil ich entdecke das immer wieder, dass viele einfach echt auf irgendwelche Versprechungen reinfallen und die vordergründig echt super sich anhören. Vielleicht machen wir mal kurz eine Definition. Was ist denn überhaupt der Kapitalmarkt, beziehungsweise was ist der graue Kapitalmarkt? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Also grau klingt immer so ein bisschen zwielichtig, ist es aber eigentlich nicht und sollte es eigentlich auch gar nicht sein. Als grau bezeichnet man diejenigen Investitionen, oder also zum grauen Kapitalmarkt gehörend, bezeichnet man diejenigen Investitionen, die von der BaFin nicht die Erlaubnis benötigen. Das heißt natürlich, dass die Anbieter nicht machen können, was sie wollen. Sie sind an Gesetz und an Recht gebunden. Sie dürfen keine unlautere, falsche Werbung machen. Geschweige denn dürfen sie natürlich von Anfang an beabsichtigen, ihre Anleger zu betrügen. Aber dadurch, dass eben der graue Kapitalmarkt oder Anlagen im grauen Kapitalmarkt nicht der BaFin-Aufsicht unterliegen, lockt es naturgemäß auch zwielichtige Gestalten an. Und so, dass es also viele Investitionen gibt auf dem grauen Kapitalmarkt, die sich im Nachhinein als Betrug, als Schneeballsystem herausgestellt haben. Oder aber auch, was es öfter mal gab, dass sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass es die Investition überhaupt nicht gab und das Geld eigentlich nur dazu diente,
den Investoren das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Und denjenigen, die das Ganze aufgesetzt haben, ein schönes Leben zu ermöglichen.
Ja, da gibt es ja ein paar Beispiele davon.
Also grau ist nicht gleichbedeutend mit unseriös und nicht gesetzlich.
Genau, also im Prinzip die einfache Unterscheidung ist, der weiße Kapitalmarkt, das sind also diejenigen Unternehmen, die der BaFin, also der Bundesaufsicht, für Finanzdienstleistungen unterstellt sind. Das sind ja in der Regel die Investmentfonds und die ETFs, die fallen da ganz klar drunter. Und alles, was eben da nicht drunter fällt, versteht man als grauer Kapitalmarkt. Also so ein bisschen in Zwischenbereich. Ja, Würde ich, habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, also man kann auch sagen, dass der graue Kapitalmarkt eigentlich noch so den ursprünglichen Kapitalismus darstellt, wo einfach Partner sich gegenüberstehen und die selbst sich um ihr Glück kümmern müssen.
Okay, die Glücksritter, da gibt es ja so einige unter dieser genau. Art. So, jetzt bin ich natürlich ein Anleger und habe jetzt auch noch gar nicht mal was von der BaFin gehört. Und frage mich auch, was ist überhaupt ein Schneeballsystem? Da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Na gut, also wir haben ja jetzt gerade schon definiert, dass die BaFin also diese Sachen nicht zwingend regulieren muss. Das ist dann offiziell, was unter den grauen Kapitalmarkt fällt. Aber was gefällt denn jetzt eigentlich da genau noch drunter?
Also das kann man eben leider gar nicht so genau sagen. Der graue Kapitalmarkt ist sehr vielschichtig in Bezug auf die Assets, in die man investieren kann und in Bezug auf die Beteiligungsformen, die es dort gibt.
Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Ja. Das heißt, man muss unterscheiden zwischen dem Investment, was ich tätige, also ob ich jetzt Gold kaufe oder zum Beispiel einen geschlossenen Immobilienfonds, und der Rechtsform sozusagen, oder?
Richtig, das kann es in allen Kombinationen geben. Mhm. Bei den Assets zum Beispiel sieht man alles von Schiffen über Container, Immobilien bis hin zu Gold. Sehr beliebt in letzter Zeit ist auch Holz und Solar und so die grünen Anlagen.
Hört sich alles erstmal gut an.
Hört sich alles super schön an. Mhm. Bei den Formen, wie man sich dran beteiligen kann, da gibt es auch die verschiedensten Formen. Allen gemein ist, dass man eine eigentumsähnliche Stellung einnimmt. Bei den Formen wäre zum Beispiel zu denken an Nachrangdarlehen, an Genussrechte, an Crowdfunding ist auch oft zu finden auf dem grauen Kapitalmarkt.
Denkt man erstmal nicht so.
Nein, denkt man nicht.
Hört sich erstmal cool an.
Genau. Das heißt aber, ich muss unterscheiden zwischen dem Asset, in das ich investiere, und ich muss unterscheiden in die Anlageform, die ich eingehe. Bei dem Asset muss ich mir anschauen, was hat das denn für Einflüsse? Bei Schiffen, Container fällt einem sofort ein. Klar, ist die weltweite Wirtschaftslage.
Ja.
Damit muss ich mich beschäftigen.
Ja. Ist die schlecht, läuft das mit den Schiffen nicht
genau.
so gut.
Genau. Oh. Bei den, oder beim Wald zum Beispiel, Sturm und Feuer, denkt keiner dran, so ein Wald wächst halt nicht so, wie man will.
Genau.
Und das sind Dinge, die ich nicht beeinflussen kann.
Okay.
Die auch der Initiator nicht beeinflussen kann.
Also die üblichen Risiken, die man mit einem Investment eingeht.
Die ich habe, genau, wenn ich ein Geschäft aufmache, das sind die üblichen Risiken. Bei den Beteiligungsformen muss man drauf schauen, was für eine Art von Beteiligung habe ich. Eigenkapital, Fremdkapital, zu welchen späteren Konsequenzen kann die Beteiligungsform führen? Kann es sein, dass ich später, wenn ich während der
während dem Investmentdauer
Zahlungen zurückbekomme, dass ich die wieder zurückbezahlen muss?
Oh.
Das ist ganz widerlich. Also da habe ich Sachen, die sind schon seit 8 Jahren abgeschlossen und die Leute werden jetzt mit 5-stelligen Summen in Anspruch genommen und müssen die wieder zurückzahlen an den Insolvenzverwalter.
Kannst du da mal ein Beispiel geben für?
Ein Beispiel wäre zum Beispiel, also insolvente Beispiele darf ich nennen, die auch überall im Internet rumschwirren.
Man googeln kann,
ja. Ja, die kann man problemlos googeln. Ein Beispiel zum Beispiel ist die erste Oderfelder. Hier können wir eigentlich... Ist das ein sehr gutes Beispiel, um mehrere Dinge aufzuzeigen. Die erste Oderfelder ist ein Pfandhaus. Verkauft wurde den Leuten, dass sie ein Nachrangdarlehen an ein Unternehmen geben, das damit Darlehen ausgibt an andere Leute und dafür als Sicherheit Pfänder bekommt. Und zwar sehr luxuriöse Pfänder.
Okay.
Gold, Schiffe, alles Mögliche.
Okay.
Im Nachhinein stellte sich heraus, so viele Pfänder gibt es überhaupt nicht, wie da in der Bilanz standen. Ganz offensichtlich scheinbar ein Schneeballsystem.
Okay.
Im Nachhinein
Schneeballsystem heißt also, das lebt von den neuen, die Geldern, die reinkommen, immer wieder.
Schneeballsysteme müssen immer wieder neue Anleger eingeworben werden, um die alten Anleger zu befriedigen.
Genau, um denen das Geld auszuzahlen.
Genau. Den alten den Anlegern wurde nämlich suggeriert, ihr zahlt uns eine feste Summe und bekommt jedes Jahr 7% Zinsen und am Ende der Laufzeit nach 5 Jahren bekommt ihr euer Investment zurück.
Den Einsatz zurück.
Für viele hat es gereicht, den letzten beißen die Hunde, für die hat es nicht gereicht.
Okay.
Da war schon mal das Erste, womit sie sich hätten befassen müssen, das Asset. Hier hätten die Anleger vielleicht nicht so einfach sehen können, dass es so viel Pfänder nicht gibt. Aber auf Dauer hätte man sich vielleicht mal die Bilanz angeschaut. Und da hätte man sich gedacht, so viele Schiffe in Deutschland, na, ob das geht. Das zweite Schöne an der Sache ist die Beteiligungsform. Man hat hier nämlich ein Nachrangdarlehen gegeben. Und ich höre immer wieder von Kunden, die bei mir anrufen, von Mandanten, ja, ich habe doch ein Darlehen gegeben, ich habe doch das Recht, mein Geld zu kriegen. Nachrangdarlehen ist kein klassisches Darlehen. Ein Nachrangdarlehen, da spricht man von einer Eigenkapitalähnlichen Position desjenigen, der sich daran beteiligt. Nachrangdarlehen bedeutet nämlich, dass wenn das Unternehmen in die Insolvenz geht, ich mein Geld erst zurückbekomme, wenn alle anderen Gläubiger, die nichts mit dem Unternehmen zu tun haben, befriedigt sind.
Bedient wurden.
Genau. Noch viel schlimmer in diesem Fall war, dass es ein sogenanntes qualifiziertes Nachrangdarlehen ist, was man im Kleingedruckten hätte sehen können.
Ein qualifiziertes, das natürlich jeder liest.
Das jeder liest natürlich. Ein qualifiziertes Nachrangdarlehen setzt weiter vorne noch an. Es sagt nämlich, selbst wenn das Unternehmen noch nicht in der Insolvenz ist, bekomme ich mein Geld nicht zurück, wenn durch die Zahlung ein Insolvenzgrund herbeigeführt werden würde.
Oh.
Überschuldung, Zahlungsunfähigkeit. War vielen Leuten gar nicht klar.
Das wusste ich auch nicht.
Ja, das Unternehmen hat fleißig weiter bezahlt durch das Schneeballsystem. Mhm. Leute haben Geld zurückbekommen, dachten sich, prima,
ja.
Hat mir mein Vermittler
fällt
was
dir
ganz
dann nicht
Tolles,
auf.
Fällt dir nicht auf, hat mir was Tolles gesagt. Jetzt kommen die Schreiben des Insolvenzverwalters und die wollen alles zurückhaben. Und zwar kommt hier die Insolvenzordnung, die gnadenlos ist im deutschen Recht. Das ist, worauf man sich immer Gedanken machen muss. Er ficht die Zahlungen an, weil es sich um ein Schneeballsystem handelt. Dann heißt, sagt nämlich die Rechtsordnung, wenn da einem Schneeballsystem was bezahlt wird, dann ist es rechtsgrundlos bezahlt, gib es zurück. Das heißt, ich habe zum Teil 5-6-stellige Summen auf dem Tisch, die der Insolvenzverwalter jetzt zurückverlangt von meinen
Mandanten. Das ist ja krass, das ist krass.
Und da kommen wir zu dem nächsten Punkt. Das bitte müsst ihr bedenken, denn solche Zahlungen können auch zu einem Zeitpunkt kommen, wo er euch überhaupt nicht mehr passt, weil ihr vielleicht in Rente seid. Mhm. Wir haben ja viele in unserem, wir sagen jetzt nicht, wie alt Anne und ich sind, in unserem Alter hier, wo es dann in der Rentenzeit reinkommen könnte oder mal weniger verdient, arbeitslos ist, was immer.
Ja, also das finde ich doch ganz ganz bezeichnend. Also halten wir mal fest, das ist wichtig. Zum einen geht es darum, was für eine Asset, also für welche Art von Investment ich mich interessiere.
Genau.
Das kann Gold, Holz, coole Sachen sein, wie irgendwelche Umwelttechniken. Da gab es ja auch ein paar Skandale, ne? German Pellets oder so, wie die hießen. Oder in dem Solarbereich, es kann aber auch Bitcoin, Krypto, also das kann sehr viele Sachen sein. Also das ist jetzt, muss nicht per se schlecht sein.
Nein, überhaupt
aber
nicht.
Aber es geht um die Risiko, die mit dem Vermögenswert, für den ich mich interessiere, da hat das eine eigene Risikodynamik. Ähnlich wie bei einer Aktie, weiß ich auch, ja, das geht hoch und runter und so hat das eigene Dynamiken und eigene Risiken, die mit dem Vermögenswert verknüpft sind. Und der wichtige Punkt ist eigentlich, glaube ich, welche Art von Rechtsmantel dieses Investment umgibt. Jetzt hast du das Nachrangdarlehen geschildert, das finde ich ja schon erschreckend, weil man, wie du sagst, viele denken erstmal, Darlehen hört sich doch gar nicht gefährlich an. Und dann gibt es ja auch noch Genussrechte, es gibt ja auch Unternehmensbeteiligung. Also man muss einfach wissen, dass man da einen anderen Stand hat, man ist wie ein Eigentümer und dann haftet man auch wie ein Eigentümer. Und das Schlimme ist ja, dass, wie du eben sagst, dass das auch später, Jahre später noch kommen kann. Da gibt es verschiedene Tücken. Das heißt, man muss also schon so ein bisschen das Kleingedruckte lesen, was es natürlich nicht einfach macht. Also wir kommen jetzt nochmal auf ein paar Punkte, die auch wichtig sind. Es gibt ja auch auf dem Markt, ich sag mal, seriöse Anbieter. Ne? Man kann das ja nicht so auf den ersten Blick unterscheiden. Wie mache ich das am besten? Wer ist aus deiner Sicht jetzt, sag ich mal, seriös?
Ja, also als Anwalt habe ich irgendwie nie so mit den Seriösen zu tun, muss ich sagen. Deshalb habe ich eigentlich eher so einen Eindruck, es gibt nur Unseriöse.
Okay.
Aber mit Sicherheit, ich weiß natürlich aus meiner früheren Erfahrung, dass es natürlich auch Seriöse gibt, die sich sehr viel Mühe geben, wo einfach die Weltwirtschaft vielleicht auch mal einen Strich durch die Rechnung macht. Woran erkenne ich Seriöse? Ich würde einfach schauen, wie lange ist das Unternehmen denn schon auf dem Markt? Hat es schon andere Beteiligung erfolgreich abgeschlossen, die auch schon eine Weile abgeschlossen sind, dass man sehen kann, dass diese Risiken sich nicht später verwirklicht haben. Man kann gut bei der BaFin auch mal nachschauen, ob das Unternehmen schon mal auffällig wurde.
Auf der Homepage,
da gibt es einige Links, die man haben kann. Man kann sehr gut bei der Verbraucherzentrale nachfragen. Es gibt einige andere Webseiten, die sich da so beschäftigen mit, die jetzt auch mal analysieren, was aufgelegt wird neu. Das sind alles Dinge, mit denen man sich vorab befassen sollte, bevor man sich an einen bindet.
Okay, das ist schon mal wichtig. Also ein bisschen selber googeln, nicht nur einfach das, was jemand...
Ja, nicht nur ein bisschen.
Man muss schon ein bisschen sich selber schlau machen und sich nicht auf so einen Vermittler dann vielleicht verlassen, weil das wird ja wahrscheinlich meist über Vermittler verkauft. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, ja. Weil ja, man hört dann von so jemandem Sachwert Rind, täglich wachsende Erträge, 12% Rendite für Wald, Diamante, die härteste Währung der Welt. Das sind ja so ein paar Sprüche aus Hochglanzbroschüren. Ja. Das heißt, was sind so die gängigen Tricks, auf die man da ein bisschen achten sollte aus deiner Sicht?
Es ist eine Reihe von Faktoren, die hier eine Rolle spielen, die nicht alle gemeinsam auftreten müssen, aber doch immer gewisse Faktoren, immer gewisse Rollen und Schemata treten immer auf und fallen zusammen. Und diese Faktoren sollte man auch für sich selbst offen und ehrlich hinterfragen. Zu den Motiven oder Tricks, die da angewandt werden, wie auf die Anleger Einfluss genommen wird, hat die Verbraucherzentrale Hessen einmal eine kleine Umfrage gestartet. Ich sage klein, es waren nur 16 Befragte. Okay. Das ist jetzt nicht wirklich repräsentativ. Ja. Allerdings muss ich sagen, was ich da drin gelesen habe, deckt sich viel mit dem, was meine Mandanten mir am Telefon eben auch erzählen. So dass ich einfach mal ein paar Motive da rauspicken will, um den Leuten zu zeigen, auf welcher Klaviatur bei ihnen gespielt wird.
Okay.
Ja. Es ist nämlich gar nicht so sehr eine rationale Entscheidung, die bei den Leuten hervorgerufen wird, sondern sehr stark eine emotionale Entscheidung. Und darüber sollte man sich klar sein. Man sollte sich darüber klar sein, was veranlasst mich eigentlich zu investieren. Es wurde nämlich festgestellt, dass, wenn die Lebenssituation sich ändert, sehr viele Leute investieren. Das kann sein, dass man jetzt das Berufsleben startet als junger Mensch und dann hat man ja gehört, man muss unbedingt was für seine Rente tun.
Genau, also, da kommt dann jemand daher und erzählt was.
Also bei uns früher war das so, dass wenn man in der Uni fertig war, kam der Versicherungsmakler und hat einen Bausparvertrag und eine Lebensversicherung angedreht. Das ist heute jetzt vielleicht nicht mehr ganz so der Fall. Dann ein anderes Punkt ist zum Beispiel Erbschaft, dass die Leute Geld investieren wollen wegen einer Erbschaft. Oder auch eine Scheidung. Für uns Frauen ist Scheidung ein ganz wichtiger Faktor. Ja. Sieht man immer wieder, wo Investitionen erforderlich sind und wo sehr viele reinfallen. Habe ich öfter. Also ist ein ganz entscheidender Punkt, wo Fehlinvestitionen gestartet werden. Okay. Da ist eben freie Liquidität da, man weiß, man muss was tun, man fühlt sich völlig überfordert und irgendwann macht man einfach irgendwas, um die Sache endlich vom Tisch zu haben.
Ja.
Ja, da hat man hat die Nase voll, man möchte nicht mehr. Ein weiterer Faktor ist Selbstüberschätzung und Selbstunterschätzung. Selbstüberschätzung, weil man sich nichts sagen lässt, und Selbstunterschätzung, weil die misstrauischen Menschen sich selbst eher misstrauen als anderen.
Aha.
Weil die sagen sich, ein anderer hat doch viel mehr Ahnung als ich. Ich, was habe ich denn für eine Ahnung? Das ist auch so ein Ding, was dazu führt. Und nicht zu unterschätzen, bitte fragt euch danach, ist der Gruppenzwang und Freundschaften. Aha. Weil mein Freund hat das auch gemacht und er hat gesagt, es war ein ganz tolles Geschäft und ich bin dämlich, wenn ich mir das entgehen lasse.
Aha.
Lasst euch Dinge entgehen, davon ist noch keiner arm geworden, dass er mal Chancen hat und sich hat vorbeiziehen lassen.
So der Klassiker,
ja,
ne?
Mein Klassiker. Es gibt so
mein Golffreund hat mir gesagt, wir müssen alle und verstehe.
Genau. Ganz, ganz schlecht. Und was ein ganz großer Motivator ist, was sich viele vielleicht nicht eingestehen wollen, aber man will einfach super schlau sein. Jeder will ein zweiter Warren Buffett sein. Oder wie gesagt, bei uns hier wäre wahrscheinlich die Beate Sander das bessere Beispiel. Ja. Man schämt sich fast zu sagen, dass man keine Ahnung hat, zum Beispiel nicht weiß, was ein ETF ist. Und tut so, als wüsste man alles und wäre besser.
Ja.
Sich einzugestehen und anderen einzugestehen, dass man nicht alles weiß, ist der erste Schritt dazu.
Ja.
Ich kenne zwar weder Warren Buffett noch die Beate Sander, aber beim einen bin ich mir sicher, die kennen genau ihre Grenzen, wissen, was sie nicht wissen und sind sich über ihre Motive, weshalb sie was investieren, sehr bewusst. Also Leute, setzt euch daheim still alleine hin, überlegt euch, was der Grund ist für eure Investitionen, was ihr erzielen wollt, schreibt es auf.
Ja, also eigentlich der Klassiker, wenn man Geld investiert, für was will ich das machen, was sind meine Ziele, und dann sollte man sich auch informieren, dafür gibt es ja auch Her Money und da weiß man auch so die ersten, gibt es ja auch da wichtige Informationen, und sich da nicht blenden zu lassen. Und im Kern ist ja die Aussage, wenn sich das zu gut anhört, um wahr zu sein, dann ist es das wahrscheinlich auch. Und wenn jemand daherkommt und sagt 12%, wenn ich aktuell Zinsen von null habe, dann sollte ich doch mal gucken, kann doch was nicht stimmen. Da kommt dann man daher mit einem tollen Broschüre, toller Internetauftritt, wirkt alles seriös. Ja. Wie kann ich dann nochmal ein bisschen gucken, dass das etwas zu demystifizieren, wenn der Webauftritt schon mal cool aussieht oder so?
Also demystifizieren würde ich vor allem, was ein schweres Wort ist, würde ich vor allen Dingen dadurch, wie gesagt, dass ich mich selbst daheim hinsetze, ganz alleine mich hinsetze und die Sachen alle mal gründlich durchdenke. Gründlich durchdenke, weshalb tue ich das und was will ich erreichen. Denn die gängigsten Trick, die ich immer sehe, ist, dass von dem Produkt weggelenkt wird hin zu persönlichen zu einer persönlichen Ansprache. Das ist aus meiner Sicht so der gängigste Trick.
Okay.
Es wird appelliert, momentan unheimlich angebracht, es wird appelliert an das grüne Gewissen.
Mhm.
Ja. Investiert doch in den Wald, tut was Gutes für die Umwelt, schafft den Arbeit für die Leute vor Ort. Ja, das ist alles ganz schön, aber wenn von meiner Investitionssumme schon zu Beginn gleich 10% der Investitionssumme einfach nur für die Verwaltung des Unternehmens versickern,
ja,
und nach 5 Jahren soll ich mein Geld wieder zurückbekommen, ja, Leute, das kann nicht funktionieren.
Mhm.
Denn die 10% müssen ja erstmal verdient werden, bevor,
ja,
für mich überhaupt nur 1 Euro verdient wird.
Ja, also Broschüre erstmal lesen und genauer nachfragen.
Broschüre ernst nehmen. Ja. Dann selbst schauen, was nach den harten Fakten, sprich, was wird denn tatsächlich in das Produkt investiert und nicht versickert nicht in Verwaltungskosten.
Und auch beim Vermittler, ne? Weil der kriegt ja auch hohe Provisionen.
Der kriegt auch hohe Provisionen, fragt den mal, der wird ganz schmallippig, wenn er den fragt, denn der arbeitet nicht umsonst. Und das sich anschauen, dann, wenn es Prospekte gibt, es gibt mittlerweile mehr, da wurde einiges 2015 wurde einiges geändert, sodass mehr gibt.
Mhm.
Schaut euch die Prospekte an, nehmt ernst, was da drin steht.
Mhm.
Die Prospekte des grauen Kapitalmarkts sind leider nicht ganz so tröge wie die des weißen Kapitalmarkts. Also bei dem weißen Kapitalmarkt sieht man dann so ein 100-Seiten-Prospekt und denkt sich, oh Gott,
das liest doch kein Mensch.
Lest es hilft. Das ist das Allerbeste, was ihr tun könnt. Und dann, du hattest die schöne Webseite erwähnt.
Ja, genau.
Schaut euch doch mal die Webseiten an. Bei vielen fällt euch sofort auf, das sind billig gemachte Webseiten, die werden aufgesetzt und verschwinden ganz schnell wieder. Die erzählen von freudigen Anlegern, die sich bedanken, weil sie ihr Geld so schnell vermehrt bekommen haben. Mhm. Dann gibt es noch meistens irgendwelche Links auf Testimonials in irgendwelchen Zeitungen. Schaut euch diese Zeitschriften an, schaut euch die Artikel an. Das sind nämlich oftmals nichts anderes als bezahlte Werbeeinlagen. Man kann nämlich auch, das seid euch bewusst, Werbung ist nicht immer schreierisch. Werbung kann auch getarnt als Fachartikel erscheinen.
Okay.
Guckt euch das an, schaut euch das an. Ist die Zeitung überhaupt seriös? Fragt doch einfach mal bei der Zeitung nach, bei dem Autor, den es da gibt. Fragt doch einfach mal nach.
Ja, das ist aber ein wichtiger Punkt, weil es gibt ja auch viele Fachzeitschriften, ne, die dem Publikum nicht so bekannt sind und die gehören dann irgendwelchen dubiosen Verlagen. Ich mache das auch öfter mal, wenn ich Sachen sehe, dann google ich. Also ich bin so ein Impressum-Googler. Ja, dann gucke ich ja mal, wem gehört das? Ja, weil genau, was du eben sagtest, ne, dann gucke ich nämlich rein, wem gehört dieser Verlag überhaupt, und man kann das ja heute auch, wenn das eine GmbH ist, sehr schön sehen. Es gibt ja da North Data, ne, da siehst du die Zusammenhänge, wem gehört was. Das mache ich immer, also weil ich finde, es ist wichtig zu gucken, wer steckt denn dahinter, irgendwelchen dubiosen Webseiten, Broschüren, wie auch immer. Ich glaube, da hat man heute eine viel mehr Möglichkeiten, sich da selber ein bisschen schlau zu machen, was das angeht, oder?
Ja, also das hat man.
Ja.
Und wenn nicht, fragen.
Ja, und sich nicht emotional unter Druck setzen zu lassen.
Nein, nicht emotional und schon gar nicht. Bitte, das Motiv Gier, gesteht es euch ein, Gier ist für uns alle ein Motiv.
Ja.
Das Gier muss in der Hand behalten und im Griff behalten werden.
Ja.
Wir sind in der Niedrigzinsphase und wenn mir einer eine Rendite von 5-7% verspricht,
Hinhören
und stutzig werden.
Ganz genau.
Ja.
Das gleiche gilt auch für Telefonanrufe. Ne? Ich habe das auch öfter, da wirst du immer wieder angerufen und auch Leute, die dich da versuchen unter Druck zu setzen, hört man ja immer wieder, dass ältere, gerade Senioren, dann Zielgruppe sind. Aber es gibt ein paar schlaue Frauen, habe ich schon gelesen, die sich da dem widersetzt haben und dann die Miss Marple rausgekommen ist und sie dann die Polizei angesetzt haben auf die Betrüger. Aber leider gibt es auch andere Fälle. Was machst du in so einem Fall, wenn du merkst, was redest du denen, wenn dann immer wieder Telefondruck kommt?
Auflegen. Sofort auflegen.
Okay.
Man ist diesen Leuten oft nicht gewachsen.
Mhm.
Wenn die einigermaßen professionell sind, stellen die dir am Anfang 2-3 Fragen, wo du nicht Nein drauf antworten kannst.
Mhm.
Und dann bist du drin.
Ja, dann hängst du in der Falle.
Also die sind so gut geschult, nichts machen.
Ja.
Auflegen, sich das verbieten.
Ja.
Nummer sperren.
Ja, es gibt ja dann auch öfter mal Leute, die mit einer deutschen Nummer anrufen, dann kommen die aber aus dem Ausland. Da gab es, glaube ich, auch einen Fall aus der Türkei heraus, wo ein ehemaliger erfolgreicher Vermittler hier dann in der Türkei sein Unwesen aus der Türkei herausgetrieben hat. Das ist auf ersten Blick nicht so erkennbar, ne? Ich glaube, das muss man wissen. Und ich hatte selber einen Fall, wo ich immer wieder angerufen wurde und dann habe ich, wie du sagst, die Nummer sperren lassen. Das kann man auch ergoogeln, weil ich bin jetzt auch nicht so ein Crack und habe das geschafft, dass diese Nummer eben nicht mehr bei mir ständig anruft, und das kann man eigentlich nur machen. Also Fazit ist, wenn es zu gut ist, um wahr zu sein, dann ist es das wahrscheinlich auch. Ja. Da muss man die Risiken des Vermögenswertes kennen und aber auch die rechtlichen Rahmenbedingungen dieses Produktes, wenn es sich nicht um Fonds oder ein ETF handelt, die sehr, sehr stark regulierte Produkte sind, weshalb ich auch eigentlich so ein großer Fan davon bin, weil du da mehr oder weniger lediglich dem Risiko des Investments ausgesetzt bist und nicht noch rechtlichen Risiken, weil du hast ja ein Sondervermögen, dein Geld geht nicht in dubiose Kanäle, und da muss man halt hier genau hinhören, ne?
Muss man genau hinhören, genau. Ja. Und weil du gerade Telefon sagtest, wichtig ist mir auch bitte noch der Hinweis, es wird mittlerweile immer mehr über soziale Medien vertrieben. Mhm. Aus meiner Sicht sind soziale Medien kein Medium, wo man Vermögensanlagen vertreibt oder erwirbt. Mhm. Hier kommt wieder dieser Gruppenzwang auf.
Ja.
Ja, dieses Motiv, das wir vorhin hatten. Gruppenzwang, Freundschaften. Man kann sich zwar befreunden bei Facebook, aber deshalb ist man noch lange kein Freund.
Mhm. Ja, also das ist ein wichtiger Hinweis. Und wie gesagt, Impressum angucken, wer steckt dahinter, wenn nicht klar ersichtlich ist, wer das ist, Finger davon lassen. Ich glaube auch nochmal ein Thema ist, wenn so Sachen aus dem Ausland rauskommen, ja, oder es ist keine deutsche Firma, die dahinter steckt. Also genau. Ich glaube, da gibt es dann so ein paar Warnhinweise. Ich würde auch nochmal was zu den Vermittlern sagen wollen, weil viele Vermittler haben ja in der Vergangenheit auch sehr viel Schindluder betrieben, indem sie solche dubiosen Sachen verkauft haben und auch der Branche da einen schlechten Ruf eigentlich auch eingehandelt. Die Vermittler waren ja in der Vergangenheit nicht so stark reguliert, wie sie das heute sind. Was hast du dafür, was siehst du da so auf dem Markt? Also ich sage jetzt mal Stichwort Gold, ne? Weil das ist ja ein gehyptes Produkt momentan, der Kurs ist sehr hoch, dann kann man Goldsparpläne kaufen und man kann auch irgendwelche Sachen kaufen, die dann alles Mögliche sind, nur nicht Gold. Was hat der Vermittler damit zu tun? Wie kann ich dann identifizieren, ob der das richtig macht, oder was rätst du da?
Vorab, derzeit passiert ziemlich viel mit Gold. Wir haben eine Reihe von Goldinvestments, die ja betrügerisch waren oder sind. Ich denke da zum Beispiel an Pimgold, sehr bekannt.
Genau.
Es gab mal vor einer Weile Cosmagold, nicht ganz so bekannt, war aber auch sehr schlimm.
Mhm.
Derzeit aus unserer Gegend hier, aus Kolbermoor, ist die Deutsche Wertlager auch in Millionenhöhe Leute geprellt worden.
Was haben die da gemacht genau? Was haben die suggeriert? Dass du Gold kaufst und dann war es nicht da, war nicht hinterlegt?
Nein, also nicht um auch zum Teil, also das ist noch alles ein bisschen offen.
Mhm.
Es gibt mehrere Dinge, die da suggeriert und gemacht werden. Also grundsätzlich, Leute, Gold ist aus meiner Sicht kein Spekulationsobjekt. Gold war schon immer ein Wertspeicher. Und bleibt es auch. Mhm. So wie bei Immobilien. Immobilien sind ja auch ein Wertspeicher und keine Spekulationsobjekt. Ich kriege nur eine laufende Rendite durch die Mieteinnahmen. Mhm.
Also per se ist das ja eine gute Geschichte.
Ja, per se ist Gold, kann man nichts gegen sagen.
Und darauf setzen diese Leute ja auch auf, ne? Genau. Weil es sich per se gut anhört, wie die grünen Investments sich auch erstmal gut anhören.
Genau. Ja. Aber im Gegensatz zu einer Immobilie, die laufende Mieteinnahmen generiert, generiert Gold keine Rendite grundsätzlich erstmal.
Klar.
Und das versucht man auch wieder auf die Motive, auf die Bedürfnisse der Leute einzugehen. Man will investieren, man will etwas mehr rausbekommen als beim Sparbuch, wo man gar nichts bekommt. Man will aber möglichst sicher sein.
Klar.
Ja, also hier, diese drei Motive werden gespielt bei Gold. Das gab ganz verschiedene Modelle. Ein Modell war, man sagte jemanden, du gibst mir 100, machen wir es einfach an Zahlen, damit die Leute es verstehen, du gibst mir 100 Euro, dafür kriegst du Gold. Du kriegst Gold nach Hause geliefert, das 70 Euro wert ist. Und in einem Jahr, in dem Fall waren es 13 Monate, gibst du mir das Gold zurück und ich gebe dir 110 Euro.
Aha.
Ja. Das heißt, er wollte mir suggerieren, dass er mit den 30 Euro Differenz, 70 Euro zu 100, mit den 30 Euro in 13 Monaten 10 Euro erwirtschaften kann.
Okay.
Das sind summa summarum 30%, 33%. Leute, also wer das kann, wow.
Ja.
Und da reden wir noch nicht von den Kosten, die überall abgingen, wie du schon sagst, der Vermittler. Und das wurde, da wurde also dieses, du hast was in der Hand und du kriegst sicher nach 13 Monaten was zurück und das ist auch noch ohne Steuern nach 13 Monaten bei Gold.
Hört sich ja irgendwie vordergründig gut an.
Ja, wurde an alles, was unter das Motto Gier und Sicherheitsbedürfnis der Leute fällt, wurde alles gespielt. Und die Vermittler selbst bekamen, ich weiß es nicht wirklich, aber ich schätze mal so um die 5% der 100 Euro waren
Provision.
Vermittlungsgebühr. Mhm. Das Ganze ist oftmals bei diesen Sachen oftmals im Schneeballsystem. Also das ist so. Und die Vermittler sagen, das konnten wir nicht sehen. Und ich sage, naja, also vielleicht konnte man es bei diesem speziellen Produkt nicht sehen, aber wir haben doch so viel in der Vergangenheit schon gesehen, wo Schindluder mit Gold getrieben wurde, dass ich da zumindest skeptisch hätte sein müssen. Mhm. Guckt man sich zum Beispiel bei der Deutschen Wertlager dann auch noch die beteiligten Personen an, sieht man, dass sie in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren immer wieder mal im Zwielicht waren. Mhm. Also das Internet ist toll, man findet nämlich viel raus und es vergisst nicht.
Das ist gut, das versucht ja vor manch einer zu löschen. Also das heißt, immer noch mal genauer hinfragen, sich nicht unter emotionalen Druck setzen zu lassen, seine eigene Motivation zu hinterfragen, das hast du ja sehr schön auch am Anfang gesagt. Ja, ich glaube, wir haben jetzt das Wesentliche eigentlich da besprochen. Merkt an dem Gespräch, dass es da keine einfachen Antworten gibt. Wir haben selber noch mal so einen kleinen Leitfaden bei uns, auf unserer Homepage gibt es auch noch mal einen Artikel dazu. Und ich glaube, bei dir, Corinna, auf deiner Seite findet man auch noch so das einige. Du hast auch da bei deiner Webseite ein paar spezielle Fälle aufgelistet. Ja. Also wenn jetzt ihr Opfer, sag ich, wart oder Kunde seid von PIM oder wie die auch hießen oder diverse Sachen, dann kann man da auch mal direkt googeln, was man da bei dir dazu findet, weil du hast ja auch ganz genaue Verbrauchertipps oder wie die Rechtsprechung dazu ausschaut. Weil das ist ja das Nächste. Jetzt bin ich drauf reingefallen. Ja, was mache ich jetzt? Ne? Jetzt komme ich natürlich zu dir und beschwere mich, weil ich 20, 30, 40.000 Euro verloren habe. Hat das denn Aussicht auf Erfolg, da was zurückzukriegen? Also wenn ich dich so anhöre mit Nachrangdarlehen, verpackte Sachen sieht dumm aus, dann muss ich eher noch nachzahlen.
Also manchmal habe ich ja das Gefühl, dass ich eigentlich nur noch eher dafür da bin, den Verlust der Leute möglichst zu minimieren. Mhm. Aber ich habe bisher noch nicht erlebt, dass jemand, wenn das Unternehmen insolvent gegangen ist, geschweige denn, wenn das überhaupt nicht existierte, dass die Leute ihr Geld wieder im nennenswerten Umfang zurückbekommen haben. Hier könnten wir nochmal an die Vermittler anknüpfen. Wenn es über einen Vermittler gekommen ist und der hatte eine Haftpflichtversicherung und ihr seid falsch beraten worden, all das gilt es natürlich herauszufinden zusammen mit einem Anwalt. Wenn dem so ist, dann könnte man ganz gute Chancen haben, über die Haftpflichtversicherung was
zu bekommen. Die Vermögensschadenhaftpflicht.
Pflichtversicherung der Vermittler.
Die muss ja eigentlich jeder haben heutzutage, oder ist es so?
Ja,
oder sollte es?
Ja, sollte. Es gibt da halt auch so viele, so der Vermittler ist mein Nachbar oder so. Da bin ich dann manchmal so ein bisschen skeptisch, was da noch wirklich alles passiert.
Okay.
Aber das war dann wirklich ganz, ganz, ganz grau. Das ist schon fast schwarz, ja. Aber deswegen, wenn ihr zum Vermittler geht und euch, weil ihr euch dort beraten lassen wollt, ad 1 lasst, macht sicher, dass er euch berät und nicht nur vermittelt. Das ist jetzt eine juristische Feinheit. Nehmt Zeugen mit. Irgendwie eine Schwester, ein Bruder, was weiß ich.
Okay.
Ja. Haltet alles fest, was er mit ihm besprecht. Lasst euch das unterschreiben und fragt ihn auch, ob eine Vermögenshaftpflicht hat und lasst euch die auch nennen.
Weil üblicherweise ist es doch in der seriösen Vermittlungsbranche von Maklern üblich, dass man Beraterprotokolle hat.
Ja, man hat Beraterprotokolle, die sehen manchmal mehr oder weniger gut aus.
Naja, aber es ist ja eine Verpflichtung. Also wenn ich zum Beispiel, ich bin ja selber auch Kundin bei einer Bank zum Beispiel und dann kriege ich immer hinterher das Beratungsprotokoll. Da werde ich auch immer gefragt. Die Gespräche, wenn sie telefonisch sind, werden aufgezeichnet. Ja. Also es sind ja alles so Indikatoren, wenn das so über den Küchentisch und über den Gartenzaun erfolgt, dann sollten mir doch dann die Alarmglocken schrillen, oder? Das hört sich dann nicht so prickelnd an.
Das sollte es tun. Wir kommen wieder zu unseren Motiven zurück. Freundschaft, Nachbarschaft, Gruppenzwang. Und der ist doch so nett. Und der Vermittler ist doch in der gleichen, im gleichen Chor wie ich oder sonst irgendwas. Ja. Die Freundschaft ist da natürlich hin. Ja. Aber trotzdem.
Und das würde er ja nie tun. Ja. Das ist wie der Ehemann, der dann geht und ohne Ehevertrag. Und das macht er nicht. Und doch, er macht es. Und zwar alles.
Ja, genau. Von daher gesehen, ja. Es ist ja auch immer noch ein Unterschied zwischen einer Bank und andere Vermittler. Also Banken haben ja noch mal höhere Hürden und Auflagen.
Absolut.
Auch intern höhere Auflagen. Ja.
Ist das so ein bisschen Schutz zu sagen, wenn ich bei einem Bankberater oder Beraterin war, dann vermittelt die mir keine Produkte aus dem grauen Kapitalmarkt? Kann man, glaube ich, nicht pauschal sagen,
das
oder?
Kann man nicht.
Wenn ich jetzt an geschlossene Immobilienfonds denke, das ist ja per se nichts Schlechtes. Da werden ja Büroimmobilien investiert oder in Einkaufszentren, wie auch immer.
Das kann man pauschal nicht sagen. Man kann aber sagen, dass eine Bank, was die Protokollpflichten betrifft, deutlich höhere Anforderungen zu erfüllen hat. Und auch die Rechtsprechung. Bankmitarbeiter ich vermeide das Wort Berater. Es ist ein Bankmitarbeiter und Verkäufer, dass die Rechtsprechung diese deutlich mehr in Haftung nimmt. Ja. Jüngstes Beispiel sind die P&R-Container. Das ist ein Teil des grauen Kapitalmarkts gewesen, wo ich vor Jahren noch gesagt hätte, seriös, hat schon ewig funktioniert. Beispiel dafür, dass man durchaus reinfallen kann. Wo aber mittlerweile die Rechtsprechung eine Bank zum Schadenersatz verurteilt hat, weil sie sagt, du hättest erkennen müssen anhand der Bilanzen, das kann nicht funktionieren. Okay. Freie Berater, Vermittler, aber mit von der Rechtsprechung nicht in Haftung genommen wurden, weil da die Rechtsprechung sagt, das ist so viele Jahre funktioniert und das muss der normale freie Berater, Vermittler nicht haben. Also man sieht hier, Banken werden nochmal deutlich
stärker
mehr in Haftung genommen,
in die Verpflichtung genommen auch.
Vom Gerichten und vom Gesetz als Vermittler und Berater.
Na gut, das ist doch auch eine wichtige Erkenntnis. Das heißt, die Bank hat heute einfach auch durch Gesetzesnovellen viel mehr selber Pflichten, Sorgfaltspflichten zu gucken, was sie denn ihrem Kunden anbietet. Und die wollen ja selber nicht in die Haftung gehen für Sachen und dass in der Vergangenheit Dinge hochgepoppt sind. Das war dann auch wie in dem Fall ja auch nicht unbedingt jetzt das Schuld der jeweiligen Bank gewesen. Also, ich denke mal, das ist ein großes Feld. Ich finde, für mich, wie gesagt, ist es ein wichtiges Thema, weil ich immer wieder damit konfrontiert werde und erstaunt bin, wie blauäugig manche Menschen sich irgendwas aufschwätzen lassen. Und das ist übrigens auch eine der Motive für Hermanni gewesen, sage ich ganz offen, weil ich möchte einfach da ein bisschen zur Aufklärung beitragen. Und deshalb, liebe Corinna, ich danke dir sehr, dass du heute uns dein Wissen mit uns geteilt hast. Und wie wir merken an dem Gespräch, da gibt's kein Schwarz-Weiß.
Nein.
Deshalb heißt es auch grauer Kapitalmarkt. Aber ich sag mal, von deiner Sicht aus einfach hinhören, eigene Motive hinterfragen. Unterliegt sowas einer Prospektpflicht, dann auch mal reingucken und ja,
es reingucken ist langweilig. Und ernst nehmen, was da drin steht.
Genau.
Denn viele meiner Mandanten, wo ich gesagt habe, da steht doch drin, dass sie alles verlieren können, das habe ich jetzt nicht ernst genommen. Doch, ernst nehmen, was da drin steht und sich überlegen, ob man dieses Risiko wirklich kauft.
Es gibt ja das sogenannte Murphy's Law.
Ja.
Anything that can go wrong, will go wrong.
Genau.
Ja? Also alles, was schief gehen kann, wird schief gehen. Und das gilt jetzt also da beim Kapitalmarkt. Das heißt, Augen auf. Noch ein abschließendes Wort von dir oder hast du es damit schon, würdest du es damit belassen?
Corinna? Nein, ich will Leute einfach nur ermuntern, zu lesen und zu fragen. Fragen, fragen, fragen und sich nicht so komisch angucken lassen nach dem Motto, die hat ja nun echt überhaupt keine Ahnung.
Ja,
es ist euer Geld, das habt ihr hart verdient.
Genau.
Und es ist besser unterm Kopfkissen aufgehoben als in irgendeinem unseriösen Unternehmen.
Absolut. Und dann noch gutem Geld schlechtem beim schlimmsten Fall hinterher zu werfen. Na, das kann man mir auch drohen. Also, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hier warst. Ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr fandet das auch spannend. Schreibt uns doch auch gerne dazu ein paar Kommentare oder wenn ihr einen gewissen Fall habt. Wir freuen uns davon, euch zu hören. Und wie immer natürlich, lest euch ein bei hermanni.de. Unser Newsletter könnt ihr gerne abonnieren. Ihr findet uns auf allen Social-Kanälen, auf LinkedIn, Instagram, Facebook. We are wherever you are. And with that, have a wonderful day and until next time. Ciao!